ARD. Fritz, glaubst du, dass es irgendwo da draußen Aliens gibt?
Ah, das ist eine meiner Lieblingsfragen. Also früher habe ich immer gesagt, ja, auf jeden Fall, das Universum ist so groß und irgendwie total sicher, also mindestens irgendwelches Alien-Plankton irgendwo in irgendeiner Eisschicht oder sowas. Aber weißt du, ganz ehrlich, mittlerweile denke ich mir, vielleicht wirklich nicht. So, das ist mein neuer konträrer Space-Take. So, vielleicht sind wir wirklich alleine.
Ach, das wäre so traurig.
Weil wo sind alle?
Ich bin ehrlich gesagt, ich hänge noch in deiner ersten Phase. Also ich will nicht aufhören, das zu glauben, dass es Aliens gibt.
Oh, versteh mich nicht falsch. Ich will auf jeden Fall auch nicht aufhören, das zu glauben. Ich will auf jeden Fall an Aliens glauben. Und ich freue mich extrem, dass wir heute diese Folge machen, hier bei uns bei Ready for Liftoff. Weil heute reden wir endlich über Aliens.
Genauer gesagt darüber, welche Formen von außerirdischem Leben überhaupt denkbar sind, wie wir danach suchen. Und wir diskutieren auch mögliche Antworten auf die Frage, warum wir eigentlich noch kein außerirdisches Leben gefunden haben. Herzlich willkommen zu Ready for Liftoff.
Ich bin Fritz Espenlaub.
Und ich bin Anna-Dorette Ziems.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff with Apollo 14.
Ready for Liftoff. Der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Anna-Dorette Ziems und Fritz Espenlaub.
Ah, Aliens, sehr gut. Anne, fangen wir doch mal an und reden, bevor wir wirklich zu den abgespaceden Sachen kommen, so kleiner Spoiler-Alert, also im zweiten Teil des Podcasts reden wir über wirklich verrückte Alien-Theorien, reden wir mal ganz konkret darüber, ja, was wir eigentlich gerade schon machen, um überhaupt nüchtern, rational nach außerirdischem Leben zu suchen.
Ich hatte das Gefühl, wenn wir mal so ganz ehrlich sind, dann steckt in allen Raumfahrtmissionen irgendwie außerirdisches Leben drin. Also solche Missionen haben ja immer wissenschaftliche Ziele und eigentlich ist immer irgendwas mit Aliens dabei, wenn man mal so genauer hinsieht. Bei dem NASA Mars Rover Perseverance zum Beispiel, der ist 2021 auf dem Mars gelandet und eins seiner großen wissenschaftlichen Ziele ist die Suche nach potenziellen Beweisen für früheres Leben auf dem Mars. Okay, das muss man auch sagen, der Mars ist irgendwie unser Nachbar und der potenziell erste Ort, wo wir überhaupt nach sowas suchen. Und das haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht. Aber es hört bei Perseverance nicht auf. Also aktuell ist gerade eine Raumsonde von der ESA unterwegs zum Jupiter-System. JUICE heißt die, Jupiter Icy Moons Explorer. Und die hat auch das wissenschaftliche Ziel, zu gucken, ob Leben irgendwo im Jupiter-System entstanden sein könnte. Die ist gerade unterwegs und es gibt noch eine ESA-Mission, die in Zukunft starten soll. Und das ist nämlich Plato. Die soll 2026 abheben von der Erde. Eigentlich hat sie als Hauptziel zu gucken, was es so für Exoplaneten gibt, vor allem Gesteinsexoplaneten und was die für Eigenschaften haben. Aber im Kleingedruckten, wenn man so will, steht eben auch, dass sie abschätzen möchte, ob diese Exoplaneten für die Entwicklung von Leben geeignet sind. Also man kann sagen, klar, das ist eine der Fragen der Menschheit und deswegen steckt die auch in jeder Raumfahrtmission irgendwie drin.
Ja, ich finde ja Plato total cool. Das ist ja auch so ein Weltraumteleskop. Das sieht aus wie so eine Spinne mit so ganz vielen kleinen Augen. Das ist nicht nur ein großes Teleskop, sondern ich glaube 26 Kameraobjektive.
26 Kameras sind da drin, ja.
Ja, total interessant. Und da gucken wir wirklich dann tief rein und suchen nach Exoplaneten. Und eben auch immer schwingt da die Frage mit, sind die in dieser habitablen Zone, in der Leben entstehen kann? Und das Interessante an der wissenschaftlich systematischen Suche nach außerirdischem Leben, nach Leben im All, ist ja, dass wir eigentlich gar nicht so genau wissen, wonach wir da eigentlich suchen. Also das Problem ist so ein bisschen, es gibt halt keine allgemeingültige Definition von Leben. Also wir wissen natürlich, ja, irgendwie so Leben ist, wir erkennen es, wenn wir es sehen, wir wissen so ein bisschen hier auf der Erde, wie
es
Leben
auch
aussieht.
Auch irgendwie skurril, oder? Ich meine, wir sind Leben, alles um uns rum ist Leben und wir können nicht definitiv sagen oder keine endgültigen Kriterien irgendwie finden, was Leben eigentlich ist.
Ja, total. Also was wir halt sehen ist okay, irgendwie keine Ahnung, das sind jetzt Lebewesen, haben oft zum Beispiel einen Stoffwechsel und die wachsen und die pflanzen sich fort und die irgendwie sind Gegenstand der Evolution und entwickeln sich weiter und so weiter und so weiter. Aber ganz viele von den Sachen kann man dann irgendwie auch wiederum immer Ausnahmen finden. So. Oder zum Beispiel wissen wir halt nicht, ob wir nicht auch woanders vielleicht Ausnahmen treffen. Also was wir zum Beispiel wissen, eigentlich alles Leben, das wir kennen auf der Erde, ist kohlenstoffbasiert. Also quasi überall ist Kohlenstoff drin. Aber nur weil wir natürlich dann überall auf der Erde Leben eine bestimmte Form hat, heißt das nicht, dass in einem anderen Sonnensystem das notwendigerweise genauso aussehen muss. Und das ist das, was es halt so, ja, was es halt so tricky macht, tatsächlich auch, wenn wir jetzt wirklich uns um Mikroben und solche Sachen kümmern und da suchen wollen, da überhaupt was zu finden.
Ja, wir kennen halt nur uns. Also wir kennen nur uns und irdisches Leben und deswegen ist es super schwierig zu sagen, was außerirdisches Leben vielleicht noch für andere Kriterien haben kann. Okay, also kurzer Spoiler. Bisher haben wir noch kein außerirdisches Leben gefunden. Leider nicht. Leider nicht. Weder im Sonnensystem noch irgendwo außerhalb vom Sonnensystem.
Der unspoilerigste Spoiler aller Zeiten.
Was es aber gibt, sind Indizien. Also es gibt mal mehr, mal weniger starke Indizien für außerirdisches Leben. Und wir haben gerade schon ganz kurz über den Mars gesprochen. Der Mars ist der am besten erforschte Planet, nach der Erde natürlich. Und deswegen sind vor allem auf dem Mars auch schon einige Hinweise auf früheres Leben gefunden worden. Vor allem ist man sich relativ sicher, dass der Mars früher der Erde mal deutlich ähnlicher war. Also aktuell ist der Mars irgendwie ein super kalt, super wüstiger Ort. Aber früher hat es da wahrscheinlich sehr viel wärmere Temperaturen gegeben und auch Flüsse und Ozeane, also flüssiges Wasser. Flüssiges Wasser ist ja eins der Dinge, nach denen wir Ausschau halten, weil wir wissen, hier auf der Erde kommt Leben aus dem Wasser. Deswegen ist das ein so ein großes Ding, worauf Forschende eigentlich immer achten, wenn sie Exoplaneten erforschen oder auch Planeten im Sonnensystem. Was auf dem Mars schon sicher nachgewiesen wurde, und das ist schon ziemlich cool, sind organische Moleküle. Organische Moleküle sind leider nur ein Hinweis auf Leben, kein Beweis für Leben. Die basieren auf Kohlenstoff und sind Bausteine für Leben, also zum Beispiel auch für Aminosäuren und solche Sachen, die in uns drin sind. Aber sie können leider auch ohne Leben entstehen und deswegen kann man sich nie sicher sein, wenn man die organischen Moleküle findet, dass es auch wirklich Leben ist.
Ich glaube, man kann auch sagen, dass der Mars vielleicht deshalb auch so eine große Rolle spielt für uns, nicht nur, weil er so nah bei uns ist vergleichsweise und auch vielleicht uns so ähnlich ist, sondern auch, weil wir ja so ein bisschen den Mars als Testballon, glaube ich, nutzen für diese Idee, dass es überhaupt Leben im All gibt. Also wenn wir Leben auf dem Mars finden, dann wird auch Leben überall woanders so ein bisschen wahrscheinlicher.
Und dazu gab es dieses Jahr ja auch richtig große Schlagzeilen. Also es gab einen Exoplaneten, K2-18b, der groß durch die Medien gegangen ist. Und zwar wurde der mit dem James-Webb-Weltraumteleskop untersucht. Und die Schlagzeile war, wir haben möglicherweise Biosignaturen auf diesem Exoplaneten gefunden. Da gehen sofort die O-Aliens-Alarmglocken an. Biosignaturen sind auch wieder so eine indirekte Methode. Also das heißt jetzt nicht, dass das James-Webb-Weltraumteleskop da richtig auf den Planeten gucken konnte und gesehen hat, da kriecht irgendwas oder so. Aber eine Biosignatur ist ein bestimmtes Molekül, was, soweit wir wissen, nur durch Leben produziert werden kann. Und dieses, soweit wir wissen, heißt auf der Erde. Also hier auf der Erde kennen wir diese Moleküle nur dadurch, dass sie von Leben produziert werden. Konkret sind diese beiden Moleküle, die da vielleicht nachgewiesen wurden, Dimethylsulfid und Dimethyldisulfid. Das sind an sich ist kein Leben, aber wie gesagt, Leben produziert diese Moleküle.
Also das heißt, in allen Fällen, wenn wir das auf der Erde sehen, wissen wir eigentlich, dass es von Leben produziert wurde. Das heißt, wenn wir diesen Stoff, DMS, wird der abgekürzt, eigentlich sehen, dann ist das erstmal was, was uns aufmerksam macht. Weil wenn wir es auf der Erde sehen, dann denken wir so, oh, oh, da ist Leben.
Ja, genau. Aber wir können, wie gesagt, nicht ausschließen, dass es woanders vielleicht andere Prozesse gibt, die das irgendwie anders produzieren.
Verdammt.
Also leider, das ist leider immer so ein bisschen das Problem.
Ja.
Und jetzt bei dieser Studie konkret war es auch so, deswegen haben wir die ganze Zeit gesagt, möglicherweise und so weiter, dass es noch nicht als wissenschaftlich nachgewiesen gilt, weil die noch eine zu große Messungenauigkeit in ihrer Studie drin haben. Das heißt, die sagen jetzt, okay, wir brauchen noch mehr Teleskopzeit, um das noch konkreter nachweisen zu können. Das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, wie das Teleskop misst, also das James-Webb-Weltraumteleskop, das nimmt Spektren von Licht auf, und zwar von dem Licht von Sternen, also nicht von Planeten, weil die strahlen selber wenig. Aber was das Teleskop kann, das ist eigentlich schon ziemlich cool, das nimmt das Licht auf, was durch die Atmosphäre des Exoplaneten gelaufen ist. Und dann kann man sehen, okay, die Moleküle, die wurden absorbiert, das heißt, in der Atmosphäre ist das und das drin. Eigentlich auch schon irre, dass wir das überhaupt können, aber das macht es natürlich auch ein bisschen schwieriger, den Planeten zu erforschen, wenn man nicht auf die Oberfläche gucken kann.
Aber es ist zumindest ein Hinweis auf Leben im All und man kann sagen, wir sind an dieser ganzen Suche einen Schritt näher dran, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren waren. Aber, und jetzt muss ich hier wieder mir meinen Alien-Fan-Hut aufsetzen, wenn ich über Aliens nachdenke, und ich glaube, es geht vielen Leuten so, dann denkt man ja nicht nur über irgendwelchen Phytoplankton in irgendeinem Urmeer auf einem Exoplaneten irgendwo im All nach, sondern ja halt über Aliens, also über
kleine grüne
intelligente
Männchen.
Aliens, die, mit denen wir reden können und die vielleicht irgendwie auch, keine Ahnung, gerade bei sich einen Space-Podcast aufnehmen und über uns als Aliens nachdenken. Und
wie witzig wäre das? Oh, und Co-op bitte mit dem Alien-Podcast.
Ja, genau, Cross-Promo. Aber das ist ja so ein bisschen, glaube ich, auch ein großer Bestandteil dieser Faszination, weil die Frage, die wir uns ja immer stellen als Menschen, ist ja, sind wir allein im Universum? Und wenn jetzt rauskommt, irgendwo anders gibt's halt Mikroorganismen, für mich fühlt sich das ziemlich allein an. Also so wirklich nicht mehr allein wären wir eigentlich erst dann, wenn wir mit intelligentem Leben zu tun haben. Und da ja,
Ich finde, du hast voll recht. Also ich natürlich, mikrobielles Leben zu finden, wäre schon mega. Aber next level wäre es natürlich, intelligente Aliens zu finden.
Und da haben wir ja das Problem, dass wir da ja wirklich, also noch viel weniger Hinweise darauf haben als irgendwie auf irgendwelche Weltraumamöben oder Moleküle auf dem Mars, sondern was intelligentes Leben angeht, da sehen wir gar nichts. Und das liegt nicht daran, dass wir nicht gucken würden.
Wir gucken eigentlich ziemlich viel, wenn man es genau nimmt. Der Überbegriff für diese Art von Forschung ist SETI. Also SETI ist ein englisches Akronym und bedeutet Search for Extraterrestrial Intelligence, also die Suche nach intelligentem außerirdischem Leben. Und alles, was in die Richtung geforscht wird, hat so eine Grundannahme. Und diese Grundannahme ist, dass intelligente Zivilisationen auch künstliche Signale aussenden. Also so wie wir. Wir senden super viele künstliche Radiosignale zum Beispiel aus. Das fängt an mit vielleicht Walkie-Talkies, die man auf der Erde mal benutzt, also Funkgeräte, aber auch Kommunikationssatelliten, Fernsehen, Radio, Radar. Das sind alles künstliche Signale, die wir aussenden und die theoretisch auch Aliens von außen hören oder sehen könnten.
Das heißt, wenn wir woanders eine intelligente Alien-Welt haben, eine intelligente Zivilisation, die zumindest auch das Radio erfunden haben und vermutlich ja noch viel, viel mehr andere Sachen, die wir haben, auch erfunden hätten, müssten wir eigentlich das sehen
genau.
können.
Genau, davon gehen wir erstmal aus. Und es gibt verschiedene Forschungsprojekte, und zwar schon seit 1960, die nach außerirdischem Leben suchen. Und die haben, also man kann das in so zwei Kategorien einteilen, aktiv und passiv. Passiv heißt im Prinzip, die suchen den Himmel ab nach diesen Radiosignalen, die Außerirdische möglicherweise ausgesendet haben. Seitdem ist immer mal wieder so ein Projekt, aber bisher wurde leider noch nichts davon gefunden.
Ja, ich meine, hey, ganz ehrlich, vielleicht ist es auch ganz gut. Also wer weiß, was passieren würde, wenn wir tatsächlich intelligentes Leben entdecken. Aber da reden wir vielleicht später noch drüber. Es gibt einen Mann, der wird nachher eine Rolle spielen, der ein ganz großer Name ist in der Suche nach intelligentem Leben im All. Und dieser Mann heißt Frank Drake. Von dem kommt die gleichnamige Drake-Equation, die Drake-Gleichung. Und der hat auch bei diesem allerersten SETI-Projekt 1960 aktiv mitgewirkt, hat das mit aufgebaut und hat auch damals schon so ein bisschen damit zu kämpfen gehabt, was wir jetzt auch wieder gemerkt haben bei diesem Podcast, dass man da ja schnell, sage ich mal so, also der Übergang zum verrückten Alien-Typen ist fließend, kann man sagen.
My colleagues reacted in many ways. Some of them felt that searching for life in the universe was not.
Manche Kollegen meinten, dass ein seriöser Wissenschaftler nicht nach Leben im All sucht. Das sei etwas für Spinner. Andere meinten, die Suche sei ein wunderbares Projekt, das man unbedingt fortführen müsse. Wieder andere hielten die Suche zwar für interessant, schätzten aber die Erfolgsaussichten als so gering ein, dass das Projekt Geldverschwendung sei, auch wenn es damals nur 2000 US-Dollar gekostet hat.
Frank Drake hat das übrigens in der SWR Das Wissen-Folge über UFOs und außerirdisches Leben gesagt. Die ist super toll, die verlinken wir euch auch in den Shownotes. Hört da gerne rein. Also erstmal, ich finde es immer wieder lustig, wie wenig damals alles gekostet hat. Also ich weiß, klar, so inflationsbereinigt ist das natürlich mehr, aber für 2000 Dollar würdest du heute ja wirklich, also da würdest du vielleicht irgendwie so noch eine Schuhschachtel irgendwie in einem NASA-Büro bekommen für so 2 Wochen, wo du dann irgendwie so ein bisschen Hummus reinmachen kannst.
Auf jeden Fall kein Teleskop,
aber das war's dann auch.
Und keine, geschweige denn irgendwas im Weltraum.
Ja. Ja, OSMA hieß dieses Projekt, mit dem Frank Drake damals passiv gesucht hat nach Aliens. Aber wie du gesagt hast, Anne, es gibt ja auch das aktive SETI, also das aktive Suchen nach Aliens, wo man dann eben nicht einfach nur leise lauscht, sondern wo wir quasi Botschaften ins All senden.
Ja, genau, das ist quasi das Gegenteil von passivem SETI. Wir schicken Botschaften ins All und hoffen, dass sie jemand hört. Das wurde zum Beispiel mit der sogenannten Arecibo-Botschaft einmal gemacht. Das ist schon ein bisschen her, das war am 16. November 1974. Die hieß Arecibo-Botschaft, weil die vom Arecibo-Observatorium verschickt wurde. Das ist in Puerto Rico. Das war damals, 1974, das größte Radioteleskop auf der Welt. Mittlerweile steht das allerdings nicht mehr. Und zwar haben die das so ein bisschen als Jubiläumsgag gemacht. Das Teleskop hatte da gerade ein Upgrade bekommen. Und dann haben sie sich gedacht, okay, das feiern wir jetzt damit, dass wir eine Botschaft an Außerirdische schicken. Diese Botschaft war relativ knapp. Die haben so ein paar Informationen zu Menschen da drin gehabt, zur Erde, zu wichtigen Elementen in Lebewesen, also Stichwort organische Moleküle und auch zur DNA. Ja, okay, und dann haben sie natürlich gedacht, wir wissen jetzt gar nicht, wo Außerirdische sind, wo schicken wir das jetzt eigentlich hin, war dann so ein bisschen die Frage. Und dann haben sie sich für den Kugelsternhaufen M13 entschieden. Und zwar war die Überlegung, ja, okay, wir wissen nicht, wo Aliens sind, aber in einem Kugelsternhaufen, da sind zumindest mal relativ viele Sterne auf relativ kleinem Raum und damit die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass da vielleicht auch irgendwie Aliens dabei sind.
Irgendwie waren die 70er schon eine geile Zeit. Also,
ich habe auch das
einfach,
Gefühl.
Komm, wir hauen jetzt einfach mal diese Nachricht in diese Richtung. Was soll schon schief gehen? Und man muss ja dazu sagen, ich glaube, dieses aktive SETI, das hat ja mittlerweile gar nicht mehr so einen guten Ruf. Ne? Also es gibt ja viele, die sagen, hey, eigentlich, es könnte extrem fahrlässig sein, dass wir uns überhaupt zu erkennen geben, weil wir wissen ja nicht, was da draußen auf uns lauert. Also am Ende sagen wir, hier ist ein leckerer Planet mit leckerem Leben drauf, kommt mal vorbei und snackt ein bisschen.
Schön, die haben uns auch Aliens. Ihre DNA geschickt, die schmeckt uns besonders gut.
Ja.
Genau, nee, das wird jetzt auch heute gar nicht mehr so gemacht. Also wir haben quasi nicht mal gewartet, bis wir eine Antwort von M13 bekommen haben, sondern einfach jetzt gelassen, solche Botschaften zu schicken. Übrigens, diese Antwort würde wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, wenn es sie überhaupt geben würde, denn M13 ist 25.000 Lichtjahre von uns entfernt. Also dauert es halt eben auch 25.000 Jahre, bis die Botschaft dort ankommt und dann, bis sie wieder zurückkommt, noch mal so viel.
Ja, vielleicht ganz gut. Also Anne, wir halten fest, ja, trotz all unserer Bemühungen, trotz den Leuten damals, die ihre Arecibo-Party gefeiert haben, wir haben bisher keinerlei Rückmeldung bekommen aus dem All. Mehr noch, wir haben überhaupt gar keine harten Beweise für außerirdisches Leben entdeckt. Weder für bakterielles Leben und schon gar nicht für wirkliche Zivilisationen, die wir eigentlich ja im All erwarten würden. Also Zivilisationen wie wir selber oder sogar noch ein bisschen höher entwickelt. Und das ist wirklich, wirklich komisch, weil das Universum eben so groß ist und so groß und trotzdem so leer, da klingeln sofort alle wissenschaftlichen Alarmglocken.
Und diese Frage ist auch schon richtig alt. Also diese Frage, wo sind eigentlich alle, die wurde sich schon vor Jahrzehnten gestellt. Bekannt ist sie als das Fermi-Paradoxon, benannt nach dem Physiker Enrico Fermi. Der hat sich 1950 irgendwann beim Mittagessen mal gefragt, wo sind eigentlich alle? Wo sind die ganzen Aliens? Wo sind die ganzen Außerirdischen? Es kann doch nicht wahr sein, das Universum ist alt, es ist 13,8 Milliarden Jahre alt, es gibt Milliarden von Sternen in der Milchstraße, auch deutlich ältere Sterne als unsere Sonne, das heißt, die hatten viel mehr Zeit, sich irgendwie zu entwickeln. Es muss um manche dieser Sterne Exoplaneten geben, es muss diese habitable Zone geben. Es kann nicht sein, dass die einfach alle nicht da sind. Zumal wir ja hier das Beispiel von der Erde haben, wo relativ kurz nach der Entstehung der Erde auch schon Leben entstanden ist.
Ja, eine andere Art darüber nachzudenken ist diese bekannte Drake Equation, die wir vorhin schon erwähnt haben, ne, von dem Frank Drake. Und ich vereinfache sie jetzt mal extrem simpel. Ganz grob gesagt ist es eine Multiplikation mit verschiedenen Thermen drin, also sowas wie eben, wie viele Sterne entstehen so in einem bestimmten Zeitraum? Wie groß ist das Universum? An wie vielen Orten könnte denn theoretisch Leben entstehen? Also wie häufig sind Exoplaneten in habitablen Zonen, also in diesem Bereich, wo es nicht zu nah und nicht zu weit weg von dem Stern ist, dass es weder zu heiß noch zu kalt ist und eben ungefähr so ist, dass Leben, so wie wir es kennen, entstehen könnte und so weiter und so weiter. Dann eben aber auch eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass eben dann, wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, auch Leben entsteht.
Das Problem an der Drake-Gleichung ist so ein bisschen, klingt super, wir können irgendwie ausrechnen, wie viele Zivilisationen es geben muss, aber viele von diesen Parametern sind einfach unbekannt.
Genau.
Also wir können das maximal abschätzen und irgendwann hört es auch auf. Also wie viele Sterne es gibt, kann man vielleicht noch ganz gut abschätzen. Aber wie viele Planeten mit Zivilisationen drauf es gibt, das ist ja eigentlich genau, was wir wissen wollen. Das wissen wir nun leider nicht.
Ja, was wir aber eben wissen, ist, dass wir nichts sehen. Also wir sehen keine Radiosignale. Wir sehen, wenn wir uns alle Sterne angucken, die wir uns bisher so angucken, dass die alle ziemlich in geordneten Bahnen ablaufen, sage ich mal. Also, dass nirgends irgendein Lichtsignal darauf hindeutet, dass, keine Ahnung, eine fortgeschrittene Alien-Zivilisation riesige Solarkollektoren um ihren Stern gebaut hat, um halt den sozusagen perfekt, effizient, energiemäßig abzuernten. Das ist eine sogenannte Dyson-Sphäre, eins meiner Lieblingskonzepte aus der Science-Fiction. Also einfach, man baut im Grunde genommen so viele Solarkollektoren direkt um den Stern rum, dass man den fast nicht mehr sehen kann oder nur noch viel weniger sehen kann. Und alles das müssten wir eigentlich entdecken können, wenn wir mit dem zum Beispiel James-Webb-Teleskop in den Weltraum gucken. Aber wir sehen das nicht. Und das lässt eigentlich nur einen Rückschluss übrig auf die Drake-Equation, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit, dass Leben entsteht, wirklich, wirklich, wirklich gering zu sein scheint. Oder zumindest Leben, das beobachtbar ist. Also das genug Zeit hat, sich so lang zu entwickeln, dass es dann zu einer interstellaren Zivilisation wird. Und das Problem ist aber, das ist eigentlich keine gute Antwort, weil dann ja direkt die nächste Frage kommt. Die nächste Frage
ist
dann
ist
direkt,
so?
Warum ist diese Wahrscheinlichkeit so niedrig? Warum ist das so offenbar selten? Es ist ja irgendwie immer so ein bisschen problematisch, wenn wir als Menschen feststellen, also wir sind ja extrem besonders. So, das hatten wir in unserer Geschichte immer wieder so. Wir so, die Erde ist der Mittelpunkt des Universums. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, so nein, tatsächlich, die Sonne dreht sich nicht um die Erde, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, die Sonne ist auch nicht der Mittelpunkt des Universums, sondern halt einfach in irgendeinem mehr oder weniger zufälligen Spiralarm von irgendeiner Galaxie. Und es gibt halt einfach extrem viel andere Sachen. Und jetzt aber zu sagen, okay, aber wir sind so besonders, weil nur bei uns gibt's Leben und nirgendwo sonst. Da sollte man, glaube ich, immer so ein bisschen skeptisch werden, man sollte eine gute Begründung dafür haben, warum jetzt ausgerechnet wir so special sein sollten, dass ausgerechnet nur hier Leben sein sollte.
Okay, also wenn wir jetzt annehmen, dass das stimmt, also dass wir vielleicht wirklich die Einzigen oder die Ersten, das kann ja auch sein, oder dass wir die Ersten sind, dann brauchen wir dafür aber wieder eine Erklärung. Weil wie kann es sein, dass sich über Milliarden von Jahren niemand anderes entwickelt hat?
Klar, du hast recht, so die naheliegendste Erklärung ist, wir sehen die einfach, die anderen nicht. Also so die sind, es ist halt nur irgendwie Bakterien oder sowas, die wir halt jetzt einfach nicht von uns aus finden. Aber das befriedigt uns ja irgendwie noch nicht so ganz als wissbegierige Menschen. Und es befriedigt auch nicht nur uns nicht hier im Ready for Liftoff Podcast, sondern eben auch Wissenschaftler, die dazu astrophysische Papiere veröffentlichen, also in Journals. Und da gibt es jetzt ein Konzept, das ich ganz interessant finde, über das manchmal geredet wird, und zwar die Great Filter Theorie von einem Forscher namens Robin Hanson. Und diese Theorie besagt, also irgendwo, ja, auf dem Weg vom kleinen Einzeller in der Ursuppe bis hin zu dem hypothetischen interstellaren Alienreich, ja, das also mit den Sonnen und Sternen in seinem Einflussgebiet schaltet und waltet, wie wir irgendwie mit ein bisschen Play-Doh knete, dass es da irgendwo einen Punkt gibt, wo auf einmal ein Filter passiert, also eine Barriere, wo quasi das Leben nicht weiterkommt. Also wo sozusagen die Entwicklung, die wir jetzt bei uns auf der Erde sehen, wir haben uns ja entwickelt, also wir sind jetzt von diesem ersten Einzeller im Laufe der Erdgeschichte bis hin zu uns als Leben gekommen, wo wir kurz davor stehen, ja den Sprung zwischen die Sterne zu machen, dass da irgendwo was ist, was dann verhindert, dass die Zivilisation tatsächlich an einen Punkt kommt, wo man sie von weiter Ferne aus sehen würde.
In dieser Hypothese gibt es für uns Menschen dann quasi zwei Möglichkeiten. Entweder dieser große Filter, der liegt hinter uns, also vielleicht war der Filter irgendwie zwischen dem Einzeller und dem multizellulären Leben, oder der große Filter war, dass man Schrift entwickelt, was es auch war, also wir haben es irgendwie geschafft und vielleicht sind wir tatsächlich die Ersten, die diesen Filter überwunden haben und jetzt uns einfach weiterentwickeln können zu einer interstellaren Zivilisation. Mhm. Oder die zweite Möglichkeit, dass der Filter noch irgendwo vor uns liegt. Also irgendwo zwischen jetzt und interstellarer Zivilisation und wir dann an irgendeinem Punkt einfach nicht weiterkommen. Sei es die Mond- oder Marsbesiedelung, sei es dann aus dem Sonnensystem raus, das wissen wir natürlich jetzt nicht, aber der ist vielleicht vor uns.
Ja, oder es läuft wirklich schlecht, dass wir uns halt einfach vielleicht selber auslöschen, bevor wir an den Punkt kommen. Also, dass wir oder irgendwie aus Versehen einen Atomkrieg anfangen oder ja. Wir haben irgendwie, wir waren blöd und haben aus Versehen eine Pandemie produziert, die irgendwie uns alle auslöscht oder die uns zurückwirft in irgendein Stadium, wo wir dann halt einfach nicht mehr die Ressourcen haben, um ja ins All zu migrieren. Das ist so ein bisschen quasi halt die Antwort auf die Frage, wo sind denn alle? Und die Antwort wäre dann, naja, die sind alle halt, die haben sich alle selber ausgelöscht, bevor sie an den Punkt kommen konnten, wo wir halt irgendwie mit ihnen Kontakt aufnehmen können oder sie sehen.
Das Interessante ist ja auch auf der Erde, es gibt so viele Spezies und es gibt einmal quasi sowas wie die Menschheit, die jetzt irgendwie angefangen haben, Raketen zu bauen. Also wer weiß, ob das nicht auch quasi gilt für verschiedene Zivilisationen.
Klar, genau. Also wenn man das sich als eine Wahrscheinlichkeit vorstellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf einem anderen Planeten zwar Leben sich entwickelt, aber es ist halt am Ende einfach eine Amöbe oder irgendwie Dinosaurier oder irgendwelche anderen Zebras, die halt gemütlich auf ihrem Zebraplaneten chillen, ist natürlich viel, viel höher, weil das wäre ja für quasi 99,999 und so weiter Prozent des Lebens auf der Erde wäre das ja so. Und wir sind sozusagen der eine Ausreißer, der jetzt da irgendwie anfängt, auf den Mars gehen zu wollen. Lass uns mal, Anne, nochmal kurz über diese erste Möglichkeit reden. Also, dass wir einfach besonders früh dran sind, dass wir es geschafft haben, diesen großen Filter zu passieren und jetzt zumindest ganz grundsätzlich uns nichts im Weg mehr steht, um selber so eine interstellare Zivilisation zu werden. Und es trotzdem ja aber total komisch ist, dass wir uns umgucken und wir sehen keine andere Zivilisation. Also es ist alles noch besonders leer. Und die Frage ist jetzt, sind wir einfach quasi das interstellare Äquivalent von den deutschen Urlaubern, die um 7 Uhr früh ihr Handtuch auf die Liege am Pool legen können? Und das ist natürlich irgendwo eine schöne Vorstellung, so die erklärt so ein bisschen, warum wir so alleine sind, aber sie braucht natürlich trotzdem wieder eine Erklärung, weil es ist wieder so ein bisschen dieses Ding, was ich vorhin meinte, dass man sich selber als was Besonderes definiert. Also, dass wir halt so, ja, okay, ja, wir sind halt die erste tolle Zivilisation, die jetzt das leere All vor sich hat und das quasi besiedeln kann oder so. Auch da gibt's eine ganz interessante Theorie, die ich jetzt versuche, einmal mit dir gemeinsam hier so ein bisschen aufzumachen. Und wir haben einen schönen Link in den Shownotes. Also alle, die jetzt irgendwie das Gefühl haben, jetzt wird es ein bisschen zu abgedreht, guckt euch diesen Link an. Da ist dieses Papier, da sind auch nochmal ein paar Erklärvideos drin mit Bildern. Das hilft ja immer bei sowas, um das alles so ein bisschen deutlicher zu machen.
Und dafür hat der Ökonom Robin Hansen auch eine mögliche Erklärung. Die nennt er liebevoll Grabby Aliens. Er sagt, Zivilisationen breiten sich entweder aus oder eben nicht. Und wir Menschen und alles andere Leben, was wir irgendwie kennen, das macht das auch. Also aktuell ja noch hier auf der Erde, bis wir an unsere Grenzen kommen, breiten wir uns aus auf jedem Kontinent und so weiter und so weiter. Und wenn man das jetzt hochskaliert auf interstellare Dimensionen und Zeiträume, dann erreichen Zivilisationen irgendwann dieses Grabby-Stadium. Das heißt, dass sie sich nicht nur auf ihrem Planeten, sondern auch im Universum aktiv und aggressiv ausbreiten.
Genau, also man kann sich das so vorstellen, ja, also wir gucken in unsere eigene Geschichte als Menschheit und wir sehen, wir haben uns eigentlich immer ausgebreitet, ja, oder wir gucken uns andere Tierarten an, also Ameisen zum Beispiel, die breiten sich auch aus, solange sie halt genügend Nahrung finden und expandieren sozusagen in neue Bereiche und Dasselbe gilt für irgendwie, keine Ahnung, bei mir in meinem Hinterhof hier, wo ich wohne, da hat irgendjemand mal ein paar Hasen ausgesetzt vor ein paar Jahren und es sind einfach extrem viele Hasen mittlerweile, die da leben, weil die halt keine natürlichen Feinde haben. Und dann werden es eben immer mehr Hasen. So, mit jeder neuen Generation breiten die sich quasi weiter aus. Und die Hypothese ist jetzt einfach, dass das, was ist, das beobachten wir bei so viel Leben, das müsste doch eigentlich naheliegenderweise auch als Grundprinzip auf anderes Leben im Universum zutreffen. So. Und unter dieser Hypothese, da steckt jetzt quasi die Erklärung drin, warum wir vielleicht aus unserer eigenen Existenz, dass es uns gibt, ableiten können, dass wir besonders früh dran sind.
Das heißt, wahrscheinlich können wir uns richtig glücklich schätzen, dass es keine anderen Grabby Aliens in unserer Umgebung gibt, denn angenommen, es gäbe diese Grabby Aliens irgendwo in der Milchstraße oder irgendwo um uns rum, dann hätten die wahrscheinlich so expandiert, dass wir keinen Raum mehr hätten. Also, dass sie auf die Erde schon gekommen wären und gesagt hätten, nee, das nehmen wir jetzt hier alles und ihr bleibt unterm Filter.
Genau, also das ist eine Spielart von dieser Great-Filter-These quasi. Also, wie du richtig sagst, so angenommen, wir wären nicht die erste intelligente Raumfahrt-Zivilisation in unserem kleinen Teil der Milchstraße gewesen, sondern jemand anderes wäre vor uns gewesen, dann hätten die sich vermutlich auch ausgebreitet. Und wenn die sich einmal ausgebreitet hätten und auch zum Beispiel eben das Sonnensystem vielleicht, also unser Sonnensystem quasi übernommen hätten, dann hätten die das vielleicht auch schon, also wir reden ja jetzt in interstellaren Zeiträumen, vor paar Millionen Jahren übernommen. Also lange vor es überhaupt uns als Menschheit gab. So. Vielleicht noch zur Zeit der Dinosaurier. Und was wäre passiert, wenn diese Aliens aufgetaucht wären und gesehen hätten, ah, guck mal, da ist so ein spannender Planet, ja, da sind lauter Dinosaurier drauf. Sie hätten sich vielleicht einfach weiter ausgebreitet, also so wie auch die Hasen in meinem Garten und hätten dann möglicherweise ja vielleicht diese Saurier als Haustiere gehalten oder vielleicht einfach abgeerntet als Biomasse, um da irgendwie coole Alien-Technologie damit anzutreiben oder was auch immer. Auf jeden Fall, was sie sicherlich nicht erlaubt hätten, das ist zumindest die These von Robin Hanson, wäre, dass dann einfach so eine Menschheit sich entwickelt und einfach so mir nichts, dir nichts, da irgendwie ihre Raumschiffe bauen kann, um dann im Einflussbereich dieser anderen Grabby Aliens denen sozusagen Konkurrenz zu machen. Und das quasi jetzt sehr, sehr vereinfacht dargestellt, ist so ein bisschen die Hypothese, warum wir vielleicht dann tatsächlich die frühesten sind, eben weil wir gerade in der Lage sind, uns halbwegs ungestört auszubreiten und nichts anderes sehen dabei.
Das ist jetzt eine mögliche Erklärung auf diese Frage, wo sind eigentlich alle? Also dieser große Filter und die Grabby Aliens ist ein Erklärungsansatz. Es gibt natürlich noch einige andere. Und ich glaube, bis wir Aliens finden, werden Forschende und auch Normalos so wie wir nicht aufhören, darüber nachzudenken. Also es wird immer wieder neue Erklärungsversuche irgendwie geben, bis wir uns irgendwann mal ganz sicher sind.
Ich liebe dieses Thema ja auch deswegen, weil sich da halt wieder so dieses abgespacede, diese Science-Fiction-artige, tiefe Urfrage, die wir uns irgendwie im Kopf stellen, wenn wir so in den Sternenhimmel gucken, dass die aufeinander trifft mit aber auch ganz seriöser Wissenschaft. Also wir haben uns, glaube ich, jetzt erlaubt, so am Ende von unserer Folge so ein bisschen auch in die abgespacede Richtung zu gehen. Aber nochmal als Erinnerung, es wird ja auch einfach ganz nüchtern wissenschaftlich untersucht, ob es zum Beispiel einfach auf dem Mars auch Leben gibt. Und wer weiß, ich kann mir gut vorstellen, Anne, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren dann doch tatsächlich den ersten wirklich knallharten Hinweis auf Leben in zum Beispiel auf der Marsoberfläche oder eben in was Klares finden.
Also falls wirklich irgendwann diese Bodenproben vom Mars, die der Mars-Rover Perseverance jetzt gerade einsammelt, falls die irgendwann wirklich mal zur Erde geholt werden und wir die wirklich hier unter Mikroskop in einem irdischen Labor untersuchen können, ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe es so sehr, dass das passiert und dass es dann die Antwort gibt. Also entweder ja, da sind jetzt aktuell Bakterien auf dem Mars oder da waren mal Bakterien auf dem Mars. Das ist ja auch noch eine Option. Ja, also da warte ich sehnsüchtig drauf und dann denke ich, sobald woanders im Sonnensystem Leben gefunden wird, gibt's das in jedem Planetensystem oder in fast jedem. Also dann ist es keine Seltenheit.
Ja, wenn wir dann natürlich Leben auf dem Mars entdecken würden, dann würde Robin Hanson jetzt übrigens sagen, dann ist das ein ziemlich schlechtes Zeichen für uns. Quasi, wenn unintelligent intelligentes Leben wahrscheinlicher wird, dann wird auch intelligentes Leben wahrscheinlicher und dann werden auch die Grabby Aliens wahrscheinlicher und dann ist es vielleicht doch so, dass wir nicht die Ersten sind und gemütlich alles explorieren können, sondern dass wir halt quasi das interstellare Kaiserreich haben, das quasi vor unserer Tür steht und jeden Moment sich irgendwie ankündigt und bei uns irgendwie mit Überlichtgeschwindigkeit auftaucht und sagt, ach servus, wir stecken euch jetzt in unsere interstellare Mikrowelle, viel Spaß noch.
Okay, also ich persönlich hoffe, dass es nicht so ist, aber ich würde sagen, egal ob Bakterien oder Grabby Aliens, sobald irgendwo Aliens mal wirklich nachgewiesen sind, spätestens dann machen wir hier bei Ready for Liftoff die nächste Alien-Folge. Also bleibt gerne dran bis dahin. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback schickt. Lob, Kritik, alles gerne an liftoff@ard.de. Und gebt uns doch gerne die maximale Sternanzahl auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Und wenn ihr ein bisschen die Zeit überbrücken wollt, bis unsere nächste Folge rauskommt oder bis die Aliens vor der Tür stehen, dann haben wir natürlich wie immer auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar für die ordentliche Dosis gutes Partywissen, für die random irren Fun-Facts, mit dem ihr bei jedem Smalltalk punkten könnt, hört mal rein bei Fakt ab. Eine Woche Wissenschaft ist so ein bisschen ein befreundeter Podcast von uns. Anne war da auch schon mal. Deswegen geben wir natürlich gerne wieder den Shoutout. Den Link findet ihr auch bei uns in den Shownotes.